urbane Kulisse im Hintergrund.
Auf
in
jeden
Hamburg,
Fall.
Hamburg Schanzenpark.
Mal
ist das
wieder.
Nicht schön?
Schön, dass du wieder hier bist.
Ja,
in schönen Hamburg.
In schönen Hamburg, naja.
Also. In deiner Lieblingsstadt, wie wir alle wissen mittlerweile.
Ja, ich lese gerade tatsächlich, ich lese ein Buch von dem, der ist, glaube ich, Jan Müller heißt der.
Okay.
Ich spiele bei Tokotronic oder so.
Mhm.
Das habe ich mir vor ein paar Tagen gestern habe ich angefangen. Vorglühen heißt das. Und das spielt so 1994 so in dieser, auf St. Pauli.
Ja, ja.
So Land als Zeit auf St. Pauli. Und dann, das ist so Popliteratur.
Klassische
es ist halt Popliteratur.
Geschichte, ja.
Hm. Und die sind ja immer irgendwo gleich, diese Geschichten. Hm.
So Rocco Schamoni mäßig.
Rocco Schamoni, Sven Regner-Style.
Ja,
ich lese das ja, ich habe das früher sehr gerne gelesen, mittlerweile. Ab und zu, wenn da mich mal ein Buch interessiert, ruhig mir das mal, dieses Vorglühen habe ich gerade relativ günstig geschossen.
Ja.
Und doch, das macht schon Spaß, das zu lesen, weil man da doch so in diese Welt von St. Pauli eintaucht, die es ja so eigentlich fast nicht mehr gibt.
Ja.
94. Es ist natürlich auch unglaublich in so Retro-Romane zu schreiben.
Ja,
alles spielt in den 80ern. Mittlerweile werden die 90er wieder retrospektiv verklärt.
Mhm,
finde ich aber eigentlich okay, weil die 90er war eigentlich was Schönes erzählt.
Ja.
Also popkulturell schlimm, aber so vom politischen Geist her, so von dem Geist der Freiheit, der da nach dem Fall der Mauer wehte.
Ja.
Zwischen Ende des Ostblocks, Ende des Kommunismus und 9/11 war das eigentlich, würde ich schon sagen.
Ich glaube, was
schon
gerade verklärt wird und was nicht verklärt wird, liegt ja auch immer schon so ein bisschen an den biografischen Details der Autoren, ne? Also ich meine, das ist wahrscheinlich so dieses typische, man kann schon fast sagen, Midlife-Crisis-Ding, so, wenn die Leute dann halt zwischen 40 und 50 sind.
Ja.
Denken Sie an die Zeit zurück, wo Sie irgendwie, weiß nicht, 20 bis 25 waren und darüber schreiben Sie dann halt ein Buch, ne? Und
genau.
Das waren halt, ja klar, vor 10 Jahren waren das halt dann die 80er, wo es eine große Kohorte gab.
Genau.
Und
genau.
Jetzt sind es halt die 90er so, ne?
Genau. Wobei ich ja gerade auch schon ein Buch gelesen habe, Nullerjahre von Henrik Bolz, der spielt über diese Rap-Hip-Hop-Gruppe zugezogen. Was für den kenne ich gar nicht. Aber der Typ ist in den Nullerjahren halt in Stralsund aufgewachsen. Ist, glaube ich, mein Alter. Das war also durchweg unterhaltsam, weil ich habe zwar nicht, ich bin zwar in MacPom geboren, bin da aber nicht aufgewachsen, aber ich war in den Nullerjahren ja sehr oft in MacPom. Und vieles, was er so berichtet, was er beschreibt, ist natürlich, das habe ich natürlich live noch miterlebt.
Ja.
Einzug der NPD in den Landtag in MacPom damals. Oder halt auch zum Beispiel der Siegeszug von Akko Berlin im Rap-Bereich.
Ja.
Das war damals, ich habe das auch viel gehört, zu meinen Antifa-Zeiten, habe ich das gerne gehört.
Ja.
Weil das so schön, weil das krasseste war, was man sich vorstellen konnte.
Das war so ab,
weil das ein krasser Bruch war.
Ja, ab 2003, 2004.
Ja, ab da wurde
so,
das so richtig berühmt.
Ja, genau,
da hatte so Sido, Bushido, die hatten ihre ersten Nummer 1 Alben alle so Mitte der Nullerjahre.
Ja, ja.
2004, 2005, 2006, da ging das richtig los.
Mhm.
Ich weiß noch, die erste Bushido-Platte, vom Bordstein bis zu Skyline. Das ist wirklich, der Typ ist ein Assi und so, aber das ist wirklich eine richtig gute Deutsch-Rap-Platte,
muss man
sagen, eine richtig gute Gangster-Rap-Platte. Düster, hart, das war textlich was ganz Innovatives damals.
Ja. Aber da kannst du mal sehen, wie alt wir auch schon sind. Dass,
ja, geil, ne?
Fred? Dass wir jetzt auch schon in Nostalgie schwelgen und dass da auch schon popkulturelle Erzeugnisse zu entstehen zu diesen Zeiten.
Ja,
und
genau.
Diese dann nostalgisch verklärt werden. Ne?
Aber ich finde das ist keine Schande, das mal zu lesen. Es gibt natürlich auch schlimme Popliteratur. Stuttgart Barre hatte ich jetzt gerade im letzten Podcast, der gerade sich jetzt an seinem ehemaligen Chef Matthias Döpfner abarbeitet und jetzt sich auf einmal ganz doll schämt, dass er jahrelang gut Geld von Springer kassiert hat.
Okay.
Genau. Den Schund lese ich natürlich nicht. Aber dieses Buch von Jan Müller ist ganz unterhaltsam. Vor allem, weil ich erkenne dann doch viel wieder aus Hamburg.
Ja.
So gerade, weil St. Pauli war ja dann immer so das Viertel, wo ich mich meistens getrieben habe. Jetzt sitzen wir gerade im Schanzenpark, hinter uns der Wasserturm.
Ja.
Ich weiß noch, 2005 wurde da ja ein Hotel eröffnet oder 2006 oder so. Da gab es auch mal große Demos. Da war ich dann natürlich auch immer als Lübecker Autonomer, geht man natürlich nach Hamburg demonstrieren, hier so ein Hotelbau. Ja, ich sehe, Schanzenpark ist natürlich komplett zu mit Bullen. Und hier darf niemand mehr spielen. Und niemand darf mir noch Haggisack spielen oder kiffen oder sonst was. Alle Befürchtungen der alteingesessenen Schanzenbewohner, alle wahrgemacht. Nee, natürlich nicht.
Sofort Platzverweis.
Sofort
ne?
Platzverweis. Ja, man kennt Polizeistaat, Bullenterror, man kennt's. Wobei jetzt tatsächlich relativ viel Bullen, weil es ja 1. Mai.
Ja.
Man hört es vielleicht im Hintergrund ein bisschen. Es spielt eine Punkband auf so einem LKW-Anhänger da irgendwie am Sternschanzenbahnhof. Hubschrauber dröhnt hier rüber. Du kommst ja gerade aus dem Hamburger Norden.
Ja, genau.
Du auch noch so, hast du ihn noch kurz gesehen?
Ja, tatsächlich. Genossen? Also ich bin ja froh, dass es heute Abend auch alles noch geklappt hat, denn ich war ja wirklich viel unterwegs das Wochenende über und habe ja gestern auch ein bisschen gefeiert. Da warst du ja leider noch nicht.
Nee, ich hatte gestern noch meinen Sohn. Ich hatte
Hamburg,
das Ganze noch
genau. Deshalb, dann war ich gestern eben, also ich war ja davor noch in Süddeutschland, bin dann zurückgefahren, war dann gestern eben in Hamburg, hab da eine kleine Party zu Hause gehabt und war heute dann noch bei meinen Eltern und bin gerade zurückgekommen.
Ja.
Und hab dann auch mein Auto in Barmbek abgestellt. Ich hoffe, das ist noch da, ich hoffe, das ist nicht zerstört, wenn ich
hast jetzt. Was hast du für einen Wagen? Kleinwagen oder?
Mittleren.
Ja, gut. Ja. Ja, Autofahren eh.
Mittelklasse, sagen wir so.
Eh Autofahren,
ja.
So eh.
Ja, genau.
Weißes Teufelszeug, rechtes Teufelszeug.
Und von daher, genau, hoffe ich, dass da nichts passiert, weil, wie du schon angedeutet hast, Barmbek ja heute, wie sagt man so schön, das Zentrum der Bewegung ist, ach nee, das war was anderes, glaube ich. auf jeden Fall ja. das Zentrum des Protestes, ne?
Ja.
Wie hieß die Gruppe noch? Du hast es mir gerade gesagt.
Ja, ich hab's recherchiert.
Demonstriert. Ich kannte die gar nicht.
Roter Aufbau. Ich habe mal recherchiert. In Hamburg gibt's heute mehrere Demos. Natürlich der obligatorische DBB, Bratwurst-Kram.
Ja.
Können wir aber gleich, eigentlich ist das spannender.
Ja, genau. Das hatten wir ja schon.
Genau.
Kurz
aber sonst so,
ja.
Wenn ich so, mich so mit den Leuten beschäftige, die mir früher inhaltlich näher oder nah standen.
Ja.
Ich habe so zwei Demos. Einmal Roter Aufbau. Das sind so, keine Ahnung, so Maoisten, Stalin-Fans oder so. Auf jeden Fall eine sehr unsympathische Gruppe aus Hamburg. Die haben eine Demo gemacht vom Hauptbahnhof nach Barmbek.
Mhm.
Und jetzt, dann gibt es aber noch die autonome 1. Mai-Demo, die Hagenbecks Tierpark soll das losgehen. Gar nicht erst losgegangen, habe ich gerade im Mopo-Live-Ticker gelesen, weil vermummt, weil FFP2-Masken darf man jetzt doch nicht mehr tragen. Ist das geil?
Oh. Und in Hagenbeck wollten die da die,
die Tiere befreien,
ne? Animal Liberation war das, ne?
Ja, genau. Ja, bestimmt.
Und dann auf dem Elefanten die Schanze reiten wahrscheinlich.
Die Schanze reiten im Vorlauf, das Rathaus stürmen. Ja. Was weiß ich, was die so machen, die Jungs und Mädels. Und
ja.
Ich würde da noch einige alte Bekannte treffen, wenn ich da hingefahren wäre.
Ja. Ja, aber gut. So in Barmbek war echt einiges los, also auch was Polizei angeht und auch die Hochbahnwache hatte einiges abgesperrt und man kam da gar nicht richtig durch. Ich bin froh, dass ich es, wie gesagt, irgendwie in die U-Bahn geschafft habe und dann hierher fahren konnte.
Ja.
Aber ja, man hat auch einiges gehört, gesehen habe ich nichts, die waren alle auf der anderen Seite, aber es war schon laut. Und,
war das so Bahnhof Barmbek oder was?
Genau, Bahnhof Barmbek tatsächlich.
Okay.
Ne? Und wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, das Geilste ist ja immer wieder, wenn dann die Teilnehmer dieser Demonstration sich verkleiden und dann, wie hieß es so schön, in Zivil, ne?
Ja, ja.
In Zivil dann...
Genau. Heute mal nicht so autonom anziehen, die schwarze Jacke zu Hause.
Genau, in Zivil dann in der Bahn sitzen und natürlich trotzdem in Gruppen von 5 bis 10 Personen, also überhaupt nicht auffällig.
Mega
so
unauffällig
und,
auf jeden Fall. Ja, das Zivil war damals, das Räuberzivil war dann damals immer halt Jeans und dann halt keine schwarze Jacke, sondern irgendeine Jacke, die man mit 14, 15 getragen hat,
ja,
die aber
immer
noch passte, so eine helle Jacke von Le Froc oder sowas. Helly Hansen oder Fishbowl, Fila oder ähnliche andere gute Marken.
Dann so weite Blue Jeans dann irgendwie.
Genau, weite Blue Jeans, die hat man ja eh immer getragen. Aber die Jacke hast du dann, und darunter war dann so der schwarze Kapuzenpulli. Kapuze guckte noch so halb raus, aber die Schuhe waren Adidas Samba. Oder New Balance. Und natürlich szenekundige Beamte, wie es immer hieß, die wissen dann schon, woran man die Jungs dann so erkennen kann, wenn man sich dann zivil verkleidet, um an die Nazi-Demo ranzukommen oder so.
Ich glaube, die erkennen auch, die erkennt auch ein Blinder mit einem Krückstock, so, ne? Also, das ist, wirklich schwer zu übersehen, so.
War aber sehr unterhaltsam.
Wenn man keine Szenekenntnis besitzt.
Genau. Ja, die haben wir ja durchaus ein bisschen, Fred. Was
schon, ne? Aber nee, das fand ich noch unterhaltsam und das hat mich dann auch so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit, die du gerade schon angesprochen hast. Denn da war das ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, definitiv auch immer ein Thema. Wie verkleidet man sich?
Damit man an die Nazis rankommt.
Damit man durchkommt, ne?
Ja, genau. Halt,
und da hat sich nichts geändert,
Nee, auch wie gesagt, habe ich auch gerade schon gesagt, das hat original nie geklappt. Es hat, glaube ich, nie geklappt. Ich hatte später irgendwann so einen Presseausweis, den ich mir auf ganz windige Weise beschafft hatte. Konnte man ein bisschen Geld bezahlen bei ein bisschen Backschisch und dann hast du das gekriegt dann, und dann hatte ich so eine dicke Kamera da hängen und dann war ich Pressemann.
Teil der Lügenpresse.
War ich Teil der Lügenpresse? Teil der Gossenjournal.
Ja.
Da konnte man dann lang und dann die Nazis abfotografieren. Aber die Grünen wussten auch da, wir müssen jetzt durchlassen, weil er hat einen Presseausweis offiziellen, aber wir wissen eigentlich auch, ne? Naja, gut. Was ganz gut manchmal geklappt hat, war, wenn ich gesagt habe, ich schreibe für die Schülerzeitung.
Oh.
Und dann dachten sie, ach, naja,
gut, die
auch süß,
ne?
Und dann
gehen
wir durch. Ja. Genau. 1. Mai, ja, schön. Eigentlich, ich dachte, ich hatte das in der Patreon-Folge schon ein bisschen ausführlicher gemacht mit Jörg aus dem Felsenkeller. Da kann man sich gerne anmelden und dann die eine oder andere Anekdote nochmal hören.
Mhm.
Aber es ist wirklich so ein bisschen, 1. Mai ist echt so, ist so ein krasser Anachronismus.
Mhm.
Es juckt mir ja schon lange nicht mehr in den Fingern, aber trotzdem so rund um den 1. Mai gucke ich immer so ein bisschen, was macht die linke Szene oder was machen auch die Nazis noch, gibt.
Ja.
Früher gab es ja wirklich noch große Nazi-Demos, NPD-Demos.
Mhm.
Vielleicht erinnerst du dich noch dran, 1. Mai 2008 Barmbek, heute vor 15 Jahren.
Stimmt.
Warst du damals auch da?
Gute Frage.
Große Nazi-Demo?
Ich glaube, 1000 Nazis. Genau. genau.
für heutige Zeit unvorstellbar viele Nazis,
ja.
aber auch 10-mal so viele Gegendemonstranten. Da wurde halt halb Barmbek abgefangen. Also ich glaube, an dem Tag wäre dein Auto auf jeden Fall nicht unbeschadet.
Ich glaube auch.
Davon gekommen. Ja, zu Recht natürlich.
Ich glaube, damals hatte ich noch nicht meinen Führerschein, von daher.
Das ist auch 2008, da war ich 20. Du bist mein Alter, ne? Glaube ich?
Nee,
du bist
ein Jahr jünger,
ne? Mit 19. Ja, ja. Aber gut, da durfst du auch schon.
Nee, doch, da hatte ich, glaube ich, gerade einen Führerschein, ja. Aber noch kein Auto. So ändern sich die Zeiten, ne?
Ja, ja.
Jetzt ist man Bonze.
Du vielleicht. Mittlerweile.
Wir sind alle.
Stehen auf der anderen Seite.
Alle Bonzen geworden.
Das ist so geil, auch diese geilen Sprüche und Parolen, diese Spruchbänder vorne auf dem Lauti, wie man so sagt. Wie man bestimmt immer noch sagt.
Ja, der Lauti.
Irgendwas gegen Staat und Kapital. Ja, gegen Staat bin ich auch immer noch, aber das mit dem Kapital überlege ich mir mal. Ja.
Ja.
So schlecht ist das mit dem Kapital ja manchmal dann doch nicht. Zu der Erkenntnis ist man ja doch so gelangt in den letzten Jahren durch eigene Erfahrung und ein bisschen Weiterentwicklung.
Ja, aber der 1. Mai, was bedeutet der 1. Mai heute? Das ist eine gute Frage.
Gute Frage. Also wie gesagt, früher, vor 15 bis 20 Jahren, war es für mich immer Demo halt, wie randalieren, Demo oder Nazis hinterherfahren und dann versuchen, die Nazi-Demo aufzuhalten. Wie gesagt, Barmbek hat es ja gut geklappt. Wie gesagt, zum Preis von einem, weiß ich nicht, sehr hoher Sachschaden auf jeden Fall. Und dann war eigentlich in den 2010er Jahren, habe ich immer auf dem Maifest, auf der Walli, kennst du ja auch, warst du auch mal?
Ja, auf jeden Fall auch, bevor wir uns kannten, war ich ein, zweimal da, glaube ich.
Ja, ich war ja auch in den Nullerjahren ein, zweimal da. 2003 das erste Mal sogar, da habe ich als Punker noch rumgepöbelt. Da hat mein Eintritt damals 8 Euro gekostet. Das war mir natürlich zu teuer. Als Ranzpunker war es das zu teuer. Haben wir doch irgendwie noch zusammengekriegt irgendwie. Und dann war ich in den 2010er Jahren immer da als, ich habe immer die Aftershow-Party da gemacht. Also die Walli ist ein linkes Zentrum in Lübeck, kann man ja nochmal verraten.
Falls für die Nicht-Eingeweihten unter uns.
Genau. Und da habe ich in den 2010er Jahren mal die Aftershow-Party organisiert und da auch mal aufgelegt. Deswegen war der ganze Tag für mich immer nur stressig und ich konnte dann nie so richtig mal so das mal genießen.
Damals hast du schon aufgelegt?
Ich habe von 2011 bis 2018.
Ach, 2011, ja, genau.
Habe ich mal aufgelegt.
In den 2010er hast du ja gesagt.
Genau,
ja, ja, genau.
Genau.
Ja. Stimmt, das ging ja schon relativ früh los dann.
Genau,
ja.
Aber da war ich halt immer sehr involviert da in diese ganze Geschichte mit Aufbauen und...
Ja.
Keine Ahnung, es war immer sehr stressig. Ich bin dann erst so morgens, wenn die Party dann vorbei war und nachdem ich dann fertig war mit Auflegung 4 oder 5, habe ich dann mein erstes Bier getrunken und dann ist man dann mit noch schöner Punkerkneipe.
Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.
Sicher,
ne? Das sagte schon mein Großvater.
Ja, und das stimmt ja auch. Schön, das ist richtig schön lockerer Talk, Fritz. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es die anderen interessiert, aber das müsst ihr jetzt durch. Naja, sonst der 1. Mai, das Maifest finde ich zum Beispiel sehr interessant, hat mir ein guter Freund von mir aus Lübeck, der hat mit der Linken auch gar nichts mehr zu tun, aber er hat trotzdem überlegt, da gehen da natürlich alle irgendwie hin, der hat auch ein Kind, soll man da zum Kinderfest mal gehen. Mhm. Hat aber geguckt, 20 Euro Eintritt.
Oh.
Das ist schon recht happig.
Ja gut, ich meine, die Klientel, das ist ja wie früher bei den ganzen Rolling Stones Konzerten und bei den Beatles Konzerten oder bei den Pink Floyd Konzerten, ne? Wenn du da in den 80ern hingegangen bist, dann hat das irgendwie 20 Mark gekostet. Und ich glaube, heute sind die Ticketpreise, ich hatte mal geguckt, irgendwie so zwischen... Ich glaube, die gehen so bei 100, 120, 130 Euro los. Ne?
Ja, das also gewissenlose Kapitalisten.
Genau, aber deshalb derselbe Mechanismus wie auch auf der Walli. So die Klientel, die mit der Walli groß geworden ist und aufgewachsen ist, die ist natürlich jetzt in einem Alter, wo sie zumindest ein bisschen Geld verdient. Und deswegen kostet das Maifest jetzt eben nicht mehr 8 Euro, sondern 20 Euro, ne?
Genau. Geil. Erlernter Antifaschist sein Background. Ach, schön urban hier.
Ja,
ich finde es aber trotzdem bemerkenswert, weil das könnte ich mir, hätte ich mir, wenn ich jetzt wenn ich jetzt so wäre, wie ich vor 20 Jahren als 15-jähriger Pimmelpunker, hätte ich mir das auf gar keinen Fall leisten können.
Aber das ist ja der Punkt. Vielleicht gehen die ja auch gerade gar nicht mehr dahin. Also die jetzt 14, 15-Jährigen, ich weiß gar nicht, wie so deren Nachwuchsstruktur aussieht. Ich glaube, gar nicht mal so gut. Ne?
Keine Ahnung. Ich finde es aber trotzdem bemerkenswert, weil natürlich haben die Verluste gemacht, weil das Maifest fand ja die letzten Jahre nicht statt. Letztes Jahr unter 2G-Plus-Bedingungen. Da haben ja tatsächlich auch einige Leute, die das, glaube ich, hier auch hören, geschrieben, was soll die Scheiße, da gehen wir jetzt nicht mehr hin. Wenn die halt jetzt gegen staatliche Kontrolle und dann halt schön von jedem den Impfausweis und den negativen Test prüfen. Genau.
Sehr schön.
Aber sehr gut war auf jeden Fall auch mal ein Foto vom Lübecker Bürgermeister, Oberbürgermeister, der...
Ganz kurz, ne, jetzt geht's hier los, der heimliche Aufmarsch.
Das hast du ja, das ist ja alles drin.
Der ganz offene Aufmarsch.
Genau.
Ja.
Boah, wir sehen unglaublich gefährlich aus.
Ja.
Ja. Aber mit, gut, sehr gut, dass ja auch immer noch Leute wissen, Covid is not over, immer noch eine Maske auf.
Ja. Aber sie werden auch begleitet, sie werden eskortiert hier, ne? Ja,
oh,
interessant.
Ja, sieht aber ziemlich...
Ja.
Ja, sieht wirklich aus. Ja, aber wie gesagt, sicher vier FFP2-Masken.
Das sind die sogenannten Lifestyle-Linken, glaube ich, ne? Mit ihren coolen Sonnenbrillen und,
ja, ja.
Und FFP2-Masken, ja.
Ist das jener Moment, wo man die Polizei sympathischer findet als als Demonstrant? Ja, ne? Ach, Fred. Schön.
Naja, gut.
Gut. Naja, auf jeden Fall, ich finde es aber auch, wie gesagt, dass Leute das nicht verstehen, dass halt, naja, also gut, wenn du halt irgendwie die letzten Jahre nichts gemacht hast, weil man sich freiwillig diesen Quatschregeln unterworfen hat. Gut.
Na gut, ich meine, es war ja nicht alles freiwillig, ne? Also ich meine, ich weiß nicht, wie es letztes Jahr war, aber wenn sie da...
Ich weiß nicht, ich gehe da nicht mehr
also,
hin. So.
Ja, ich meine, vielleicht hätten sie 3G machen können, aber vielleicht hätten sie nicht 2G plus machen können, vielleicht hätten sie 3G machen können, ich weiß nicht mehr, wie die Regeln waren, aber wenn sie gar nichts gemacht hätten, wären sie halt dicht gemacht worden, so, ne? Also das muss man halt auch sagen.
Ja, man kann
ganz
auch
freiwillig. Also ich will jetzt die nicht verteidigen, aber ganz freiwillig war das ja auch.
Nee, weißt du was, das verstehe ich bei jedem Gastronomen.
Mhm.
Scheiß Corona-Thema schon wieder. Aber doch, machen wir das mal ganz kurz. Ich verstehe es bei jedem Gastronomen, der halt Angst um seine Existenz hatte. Das verstehe ich. Wobei es natürlich, da gibt es natürlich, gab es, also in Leipzig habe ich es ja wirklich mitbekommen, da gibt es auch ein Spektrum der Möglichkeiten, die man so hatte.
Ja, okay.
Manche Kneipen haben das sehr streng gemacht. Das waren genau dann immer dieselben Läden. Und dann andere Läden haben das halt sehr larifari gemacht. Ja, war scheißegal. Kannst du irgendwie einmal Maske kurz vors Gesicht halten. Mhm. Und dann, wo die Leute schon gesagt haben, nimm ab, so. Ich finde es nur immer wieder, und das ist ja immer wieder eins meiner Lieblingsthemen, Linke als Staatsfeinde, sich suggerierende Leute, genau, die dann aber trotzdem bereitwillig jeden Quatsch halt mitmachen. Und ich weiß nicht, dieser Vorwurf von Kommerz, naja, also ich finde halt 20 Euro für so ein nicht kommerzielles Stadtfest, es ist ja mittlerweile einfach, es ist eine Art Volksfest, so, wo da irgendwie, ich weiß, tausende von Menschen da sind, inklusive dem Lübecker Oberbürgermeister, der sich pressewirksam ablichten lässt. Naja, also wie gesagt, dieser Widerspruch, Leute, das fällt, muss doch mal auffallen, oder?
Gut.
Und das, finde ich, könnte man auch so als Überleitung nehmen zum 1. Mai an sich, weil ich frage mich dann immer noch mal, warum gehen irgendwie linksradikale Gruppen eigentlich oder linke Gruppen mehr oder weniger noch auf die Straße? Weil es ist doch eigentlich, es wird doch mittlerweile jeder linke Quatsch wird doch umgesetzt. So, du kannst doch eigentlich, weißt du doch irgendwie, also was für, wo ist der Sinn noch? Also bei Linksradikalen, okay, gut, ja, noch haben wir gar nicht ganzen Kommunismus.
Ich wollte gerade sagen.
Aber wir sind gut auf einem guten Weg zu so einer gewissen ökosozialistischen Planwirtschaft. Das kann man schon so sagen, wenn man sich die Pläne von den Grünen anschaut. Aber sonst weiß ich nicht. Wo ist das Problem? Ist doch.
Ja gut, vielleicht feiert man sich in gewisser Hinsicht auch selbst.
Ja, natürlich ist Folklore.
Und feiert
die Folge Folklore.
Genau, Folklore so. Und ja, du hast schon recht, ne? Also wenn man sich mal anschaut, gerade dieses heikle Thema Transsexualität, ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen soll oder wie sehr wir darauf eingehen sollen. Aber
du musst nur das Mikro ein bisschen dicht
machen. Ja, genau. Aber das war ja, ich erinnere mich, vor 10 Jahren oder vor 12, 13, 14 Jahren war das ja gerade erstmal so ein Nischenthema, selbst innerhalb der Linken, oder? Also das war ja,
auf jeden Fall.
Als wir... Ich weiß noch, wir hatten da auch mal Diskussionen drüber in den Sylot-Zeiten.
Ja.
Und da war das selbst innerhalb dieser Szene noch nicht Mainstream. Das war da noch ein Nischenthema. Und jetzt, was habe ich jetzt gelesen? Was hat da die Bundesregierung geplant, dass man sich das Geschlecht jedes Jahr neu aussuchen darf?
Das ist geil. Ja, genau.
Also das meine ich, also das sage ich jetzt nur, um das mal zu verdeutlichen, wie schnell das gehen kann. Also innerhalb von 15 Jahren.
Ja.
Nicht mal 15 Jahren oder vielleicht meinetwegen 20 Jahren, ist das absolut im Mainstream angekommen und ist halt jetzt ja auch sanktioniert durch die aktuelle Bundesregierung. Das ist schon krass, ne?
Ja, und man kann, das wäre tatsächlich gleich eine spannende Frage. So, 1. Mai ist ja eigentlich soziale Frage, Arbeiterklasse, dies, das, was auch immer noch eine Arbeiterklasse sein soll, gibt es ja so in dem klassischen Sinne eigentlich so kaum noch. Dann natürlich dieser Lifestyle-linke Quatsch wie dieser Transaktivismus und so. Das ist natürlich, da kannst du natürlich sagen, das ist. Also ich kenne auch so Oldschool-Linke, die sagen, es ist, also sie sind absolute Gegner von diesem Kram, weil die sagen, das ist ja der Abschied von einer sozialen Frage oder vom Klassenkampf, wie auch immer man das nennen will. Ja, gut, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt klassisch linksradikal, aber vielleicht muss man sich von dem Gedanken verabschieden, dass eine Linke ist ja auch, genauso wie der Kapitalismus, ist auch eine Linke irgendwo flexibel und dann ist das halt eben das, was heute als links gilt. Also die Grünen sind halt eine linke Partei, ob das irgendwie ein Oldschool-Wagenknecht-Linken oder
ja gut.
Sozial engagierten Linken passt oder nicht, aber das ist halt
die. Die radikale Linke hat diese Themen ja immer schon auch in die Mai-Festivitäten hineingetragen, ne? Also es war ja nie nur für die Arbeit, für die Rechte der Arbeiterklasse und des Volkes. Also das ist ja schon ein bisschen länger her. Also es war dann ja zumindest in den letzten 15, 20 Jahren, vielleicht auch davor schon immer gegen Kapitalismus, Staat, Sexismus, ne, genau. Die ganze Palette so, ne? Ja, ja. Die wurde ja da auch runtergebetet, auch am 1. Mai. Also
klar,
da hat man ja den 1. Mai oder die ursprüngliche Bedeutung des 1. Mai schon transzendiert, auch damals schon so, ne?
Ja, das stimmt.
Und von daher ist das schon ganz interessant mit diesem Beispiel einfach, dass man sich überlegt, okay, so ein absolutes Nischenthema, selbst innerhalb dieser Szene,
ja,
ist halt innerhalb von 15 Jahren wirklich, ja, so weit vorangeschritten, dass es halt mittlerweile in Gesetzesform gegossen wurde, ne? Also das ist schon interessant.
Mhm, genau, ich finde es aber bei diesem Selbstbestimmungsgesetz finde ich es besonders interessant, das wird diese Geschlechterwahl, mhm, die freiwillige Wahl des Geschlechtes,
mhm,
dass man einmal im Jahr wer wechseln soll oder dürfen soll, das geht nicht in Kriegszeiten. Das finde ich so geil.
Ah, okay, das wusste ich so gar geil. Nicht,
doch, das habe ich noch gelesen. Das ist der Zusatz, den unser sehr guter Justizminister Buschmann durchgesetzt hat.
Ja.
In Kriegszeiten geht das nicht. Da, weil es besteht nämlich sonst die Gefahr, dass sich halt so kriegsunwillige Männer davor drücken, indem sie sagen, ja, ich bin jetzt aber eine Frau.
Ja, wer hätte das gedacht?
Ja, ja. Surprise.
Das ist ja wie mit den Gefängnissen in Großbritannien oder auch teilweise in den
USA,
gab's
das auch,
genau,
die Fälle,
wo man sich dann auch gerne als Frau erklärt,
genau,
um dann als Mann eben im Frauenknast sein zu
genau,
dürfen.
Genau, in den USA gab es ja den Fall, da hat ein männlicher Gefangener hat zwei Frauen geschwängert.
Genau.
Ja. So als Frau halt.
Ja.
Und in England gab es den Fall, das ist schon ein paar Jahre her, da sind mehrere Frauen vergewaltigt worden.
Genau,
so.
Genau.
Ja. Genau. Ja, das so viel dazu. Aber ich finde das halt so geil, weil das ist ja, also wenn es halt zu einer Ausnahme zu Situation kommen sollte, wie ein Kriegseinsatz, wie das Deutschland angegriffen wird. Manchmal denke ich mir, bitte, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht. Nimm Berlin als erstes, bitte. Aber wenn das wirklich dazu kommen sollte, zu diesem absoluten Ausnahmezustand, dann ist ja wohl offensichtlich, also denn erübrigt sich dieses Gesetz wieder und damit wird auch gezeigt, wie sinnlos das ist. Also wie albern das ist. Weil es ist halt, also auf mich wirkte dieser Zusatz so, da muss man tatsächlich ja sagen, da war der Buschmann ja noch relativ realistisch, aber eigentlich jeder außer die verklatschten Grünen weiß ja, das ist halt ein Quatschkram.
Ja.
Das ist Quatschkram und das gibt man jetzt den Leuten zum Spielen, damit diese sehr laute Twitter-Minderheit da jetzt mal die Klappe hält.
Ja.
Wobei es denen geht's wahrscheinlich sowieso noch nicht weit genug, aber erstmal so.
Da würde ich gerne drauf eingehen und das ist ein guter Punkt. Denen geht es nicht weit genug, das hast du ganz richtig gesagt. Und ich glaube auch bei diesen Mai-Festivitäten kann man sich ja zum einen selbst feiern, aber man kann ja immer noch fordern, dass die Revolution noch viel weitergehen soll. Ne?
Ja,
also
klar.
Warum kann man zum Beispiel das nur einmal im Jahr? Ne? Warum kann man nur einmal im Jahr das Geschlecht dann? Warum nicht alle 3 Monate? Und wenn dann alle 3 Monate verabschiedet sind, dann heißt es, ja, warum nicht jede Woche so?
Ja, und warum erst ab 14?
Ja, genau.
Warum nicht schon ab 6?
Ja, oder ab 4 so. Und dann
oder
heißt es ab 2 so, ne?
Ja, genau. Und dann
also
direkt
wenn du so eine
Hormonblocker-Ideologie
hast, die halt ständig in Bewegung bleiben muss, und das ist vielleicht auch ein Thema, was wir beim nächsten Mal, also am Mittwoch so ein bisschen besprechen.
Genau, Mittwoch
können.
Bist du nämlich,
genau,
wenn alles klappt, bist du hinter der Paywall und da.
Genau. Aber wenn man.
Ist nochmal ein bisschen saftiger.
Ja, theoretischer in dem Fall wahrscheinlich,
genau,
auch, ne?
Ja.
Also, aber wenn man so eine Bewegung hat, die halt so einen diffusen Fortschritt als Endziel, als Telos definiert hat, dann wird die niemals zum Stehen kommen. Die muss ja immer in Bewegung bleiben.
Genau.
Ne? Deswegen heißt es ja auch Bewegung. Also, die muss immer das Ziel neu definieren und immer radikaler werden, weil sonst zieht man sich ja auch die eigene Existenzgrundlage unter den Füßen weg.
Ja,
ne?
Und das ist auch eben das Ding, was Linke auch irgendwie nicht begreifen, dass halt je mehr der Staat denen entgegenkommt, also entweder wird die Linke immer zahmer oder der Staat wird immer linker. Also ist so eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Aber das sorgt natürlich für verzweifelte Abwehrkämpfe bei denen, weil wie gesagt, fast jeder linke Quatsch wird halt irgendwann später Mainstream oder wird mittlerweile sogar in Gesetzesform gegossen. Also sei es der Ausstieg aus der Atomkraft, was jetzt ja nun gerade passiert ist, oder sei es halt irgendwie das Bürgergeld oder sei es tatsächlich auch wie in Berlin dieser Volksentscheid zur Enteignung, das ist ja noch nicht passiert, aber genau, das ist ja jetzt, das sind ja keine radikalen Minderheitenpositionen mehr, wo man irgendwelche Luftschlösser baut, malt, sondern, und genauso ist es halt auch mit diesem Selbstbestimmungsgesetz. Und natürlich, um halt überhaupt noch eine eigene Legitimationsgrundlage zu haben, musst du ja immer abstrusere Forderungen aufstellen. Man fragt sich immer nur, wie weit sollen das dann noch gehen? Also wo gibt es noch irgendwen, der sagt, jetzt ist mal Schluss? So, sie haben ja den parlamentarischen Arm, von denen ist ja nun mal die Grünen momentan. Und wenn es nach Frau Paus gegangen wäre, die das ja ausgearbeitet hat, mit Herrn Buschmann dieses Gesetz, dann wäre dieser Zusatz, dass Männer im Kriegsfall nicht ihr Geschlecht ändern dürfen, gar nicht da drin. Mhm. Dann hätten das auch Männer machen dürfen. Mhm. Ja gut, Bundeswehr eh, also desolater Haufen dann, halt, ne? Also,
ja, ich meine, ob das noch so einen Unterschied gemacht hätte.
Ja, genau.
Wobei ich jetzt natürlich nicht die einzelnen Soldaten hier kritisieren möchte, aber die Bundeswehr als Organisation hat natürlich Probleme und das wissen wir alle.
Kann man so sagen, ja, genau. Ja, aber ich glaube, genau, so verhält sich es auch am 1. Mai halt, ja, mit den Forderungen, die da gestellt werden, ne?
Ja.
Also.
Aber das ist halt ein spannendes Thema. Aber der Punkt ist halt, dass.
Muss das Mikro immer so bitte. Drehst dich immer zu,
ja, sonst. Ja, sorry. Ja. Der Punkt ist halt wirklich, dass aus diesem Auflösen, wie siehst du denn, aus dieser Emanzipation, also aus diesem Auflösen von diesen, ja, gegebenen sozialen Verhältnissen oder auch biologischen Verhältnissen,
ja,
Geschlecht und so weiter und so fort, dass daraus halt Macht entsteht. Also dieser Auflösungsprozess gibt ihnen Macht, so.
Ja.
Weil dann ist es halt nicht mehr Sache der Natur oder Gott gewollt oder wie man das auch bezeichnen möchte, dass du halt männlich oder weiblich bist, so, dann hat sich hat sich das aufgelöst und auf einmal hat der Staat halt auch so die Definition darüber und diese Macht oder ja, diese Macht ist dann beim Staat angekommen, so, ne? Mhm. Und das ist sehr interessant und das sieht man in vielen Bereichen, aber vor allem auch da, ne? Also dass das sich verlagert, also dass dann auf einmal Sachen, die vorher überhaupt nicht Teil von staatlicher Kontrolle oder Legitimation war, dass die auf einmal auf einer staatlichen Ebene ankommen, ne? Wie jetzt zum Beispiel, ja, die Tatsache oder die Frage, welches Geschlecht du hast.
Ja, genau. Und dazu kommt auch noch, ist auch noch ein total konformistischer Protest. Also das lässt sich ja auf alle von diesen Bewegungen, soziale Bewegungen sind es ja tatsächlich nicht. Es sind ja irgendwie wirklich so Lifestyle-Bewegungen, auch so diese Klimawandelbewegung, das ist ja eine konformistische Revolte, wenn man so will. Diese Leute demonstrieren für etwas, was sowieso im Staatsapparat verankert ist. Nur der Unterschied bei denen ist noch, damit sie sich dann irgendwie noch abgrenzen können, diese völlig durchgeschallerten, die jetzt gerade Berlin seit Tagen da die Berliner nerven, diese letzte Generation, das geht denen ja dann noch nicht weit genug. So, das ist ja auch der einzige Grund, warum die sich überhaupt noch abgrenzen können davon. Also ansonsten, Klimaschutz ist halt auch im Staatsapparat tief verankert. So,
und da sind wir wieder bei der sich ständig bewegenden oder sich bewegen müssenden politischen Fraktionen, so, ne? Oder bei der politischen, ja, Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes. Es muss immer vorwärts gehen. Es gibt dieses vage definierte Ziel des Fortschritts, den man irgendwie erreichen möchte, oder der Emanzipation.
Ja.
Und da muss man halt immer mehr machen und
aber ich
immer radikaler werden.
Aber ich frage mich manchmal wirklich, wo sollen das noch hingehen eigentlich? Mhm. Was ist das Endziel? Also ich glaube, die meisten, die da so mitlaufen und da so produzieren, das fühlt sich ja gut an. Das fühlt sich ja immer gut an. Also man muss sich das irgendwie einreden, dass das jetzt irgendwie total krass ist, der Protest, und dass das total wichtig sei und dass man hier auf jeden Fall für unterdrückte Minoritäten auf die Straße geht oder selber ein Teil davon ist. Das ist ja auch in Zeiten von schwindenden Identitätsverlust in der westlichen Welt. Es ist ja eh total wichtig, dass man sich dann eine neue Art Ersatzreligion sucht, Ersatzidentität sucht. Und dann bist du halt irgendwie mindestens bi oder halt irgendwie, keine Ahnung, queer oder sowas. Oder setzt sich halt dafür ein für Klimawandelziele, die aber eigentlich de facto auf sowas wie eine Abschaffung der Industrie darauf hinauslaufen würden, auf oder auf eine unglaublich staatliche Regulierung, eine de facto Planwirtschaft und auf eine Art Deindustrialisierung. Und das ist ja, also ich glaube, da sind viele Mitläufer, sind sich darüber nicht so im Klaren und man macht halt mit, so, weil es sich gut anfühlt.
Ja.
Und man sich irgendwie noch einreden. Also, wie gesagt, ich verstehe es ja irgendwie bei 16, 17. Ja, wir waren ja alle mal irgendwie so. Also, ich bin nicht so für bekloppt. Also, doch, ich bin schon für ziemlich bekloppte Sachen auf die Straße gegangen. Aber irgendwie jetzt so was wie dieser Queer- oder Klimakult. Nee. Aber ich verstehe diesen Impetus irgendwo, ja. Dieses jugendliche Eifern. Man will ja irgendwie sich für die rechte Welt einsetzen. Das verstehe ich
durch. Aber
die Wortführer hingegen, das ist halt.
Aber da sind wir tatsächlich auch bei einer interessanten Überleitung, nämlich auch dem Spannungsverhältnis innerhalb der Linken zwischen dem, was du gerade gesagt hast oder angedeutet hast, nämlich diese Klimabewegung auf der einen Seite und dann, und das haben wir vorhin vor dem Podcast schon kurz angesprochen, der klassischen Gewerkschafts-DGB-Linken auf der anderen Seite, ne? Denn deren Arbeitsplätze stehen im Zweifel auf dem Spiel. So.
Ja, genau.
Wenn die Vorstellung der etwas radikaleren Fraktionen halt verwirklicht werden. Ne?
Genau, was hatte ich gerade gesagt? Ich hatte das gerade rausgesucht. Klimastreik im Februar. Klimastreik ist auch so geil. Genau. Verdi und Fridays for Future. Gemeinsamer Aktionstag von Verdi und Fridays for Future. Im Februar beim oder März beim sogenannten Klimastreik.
Ja.
Der natürlich kein Streik ist, weil was riskiert man da?
Und das finde ich halt wirklich interessant, weil ich mich da schon frage, inwiefern halt auch die Gewerkschaften noch die Interessen ihrer Mitglieder vertreten. Also ja, man kann natürlich sagen, ja, moderne Industrie und klimaneutral und so weiter und so fort.
Mhm.
Und klar gibt es da auch Transformationsprozesse und klar entstehen da vielleicht auch wieder neue Jobs, aber das heißt halt auch erstmal, dass das Jobs dafür draufgehen, so, ja, ne?
Die nehmen immer so, diese schwarz gekleideten Burschen, was schauen die denn immer so?
Ja, die gucken uns mal so an und finden uns interessant, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Nee, ja. Und das ist ja das Ding. Ich meine, gut, das ist jetzt Verdi. Verdi ist jetzt keine Industriegewerkschaft. Verdi ist ja die Dienstleistungsgewerkschaft. Die haben da vielleicht nochmal einen anderen Blick.
Ich muss tatsächlich bauernhaft nachfragen, wen vertreten die jetzt konkret, Verdi? Also IG Metall ist ja klar, so,
genau.
Aber Verdi,
Verdi
was
ist
jetzt so der
Dienstleister? Verdi ist alles.
Also Einzelhandels kauft.
Ja, aber Einzelhändler, ich glaube, das geht doch los bei einigen Erzieherberufen auch, glaube ich.
Ja.
Gut, die haben nochmal die GEW, aber das ist dann für Lehrer, glaube ich, für Beamte. Genau.
Geil.
Und dann gibt es halt die Verdi und alle möglichen Dienstleistungsberufe, glaube ich. Also das ist ja ein weit gefasster Begriff, aber das ist so ein Sammelbecken, glaube ich. Also
okay, aber dann passt es ja noch eher, dass sie zusammen mit den Wohlstandsgehörern auf die Straße gehen.
Denn ich kann mir vorstellen, so bei der IG Metall oder auch bei diesen ganzen anderen Industriegewerkschaften, also vor allem Chemie, das ist ja auch so eine große Branche in Deutschland und die haben ja natürlich auch immer noch eine gut organisierte Arbeiterschaft, muss man auch sagen, auch eine hochqualifizierte Arbeiterschaft. Und ob die jetzt so auf Friday for Futures Linie sind, wage ich zu bezweifeln. So. Wenn deren eigene Jobs da auf dem Spiel stehen, ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der gute Schwabe, der bei Daimler schafft, oder beim Daimler schafft, wie man sagt, dass der so ein Fan von Fridays for Future ist, ne? Fridays for Future.
Nee, glaube ich nicht. Und ich erinnere da immer wieder gerne an ein Video von so Anti-Kohle-Protesten in der Lausitz vor einigen Jahren. Das war Spiegel TV. Das habe ich schon ein, zwei Mal schon auch erwähnt. Aber das ist immer wieder ein Paradebeispiel dafür, wie weit sich diese Lifestyle-Linke und deren Wortführer entfernt haben von tatsächlicher, wenn man so will, klassisch linke soziale Politik. Das war so ein alter Spiegel TV-Beitrag. Ich glaube, das war 2019 oder 18, Anti-Kohle-Demo in der Lausitz. Jetzt würde ich mal sagen, eher strukturschwache Region. Mm. Die Leute hängen dort an ihrem Arbeitsplatz, verständlicherweise.
Mm.
Ist ja auch demografischer Wandel da sowieso. Da leben nicht mehr so wahnsinnig viele Menschen.
Mm.
So, die Industrie wandert ab. Aber Braunkohle ist natürlich da dann wahrscheinlich der Arbeitgeber.
Ja,
und dann laufen da halt hunderte von Kiddies aus gutem Haus da halt auf und demonstrieren da mit ihrer Fünf-Finger-Taktik gegen den Tagebau. Und dann laufen die halt vorbei an einer kleinen Demo von so wirklich richtige Arbeiter mit Warnweste und transparent, wo irgendwie drauf stand, hier, ihr vernichtet unsere Arbeitsplätze oder so, stand da irgendwie drauf. Und dann laufen die an denen vorbei und rufen alle zusammen gegen den Faschismus. Gemünzt auf diese Arbeiter, die halt um ihre Existenz bangen, weil sie ja wissen, dass Kohle, obwohl eigentlich können die Arbeiter mit den Grünen ja schon dankbar sein dafür, AKW abschalten heißt mehr Kohle abbaggern.
ja, kurzfristig schon, auf jeden Fall. Aber
langfristig ist das natürlich
ist da auch bald Schicht im Schacht, ne?
Ja. Genau. Aber das finde ich halt so, das finde ich wirklich, das ist sinnbildlich dafür, wo eigentlich so diese Form der Linken, die ja den Ton angeben und mittlerweile mit auch zumindest einer Gewerkschaft auf die Straße gehen, wo die mittlerweile angekommen sind.
Ja,
so,
okay, und wie sich da auch die Position und die Machtverhältnisse verschieben, ne? Also nochmal zum Beispiel Industrie.
Ja.
Ich hatte auch mal gelesen vor einiger Zeit, dass bei den Betriebsratswahlen, ich glaube auch bei Mercedes war das, also bei Daimler, dass da, ich glaube, die FDP und AfD-Kandidaten tatsächlich mit am stärksten waren. Ne? Und
das ist interessant.
Ja. Also vor allem FDP ist halt sehr interessant, wenn du bedenkst, das sind halt eigentlich klassische Industriearbeiter, aber weil die eben mittlerweile auch so hochqualifiziert sind und auch entsprechend viel verdienen, fallen die aus diesem Spektrum oder aus diesen Kategorien auch so ein bisschen heraus, ne? Also das ist ganz interessant.
Ja, und abgesehen davon, wen sollen sie denn wählen? SPD?
SPD
war ja eigentlich jahrzehntelang so die Partei der Kohlekumpels, der Malocher, der Arbeiter, auch der Industriearbeiter, der Schichtarbeiter, sonst was. Das ist die SPD, come on, also wofür steht die SPD? Also aber das ist trotzdem bemerkenswert. So, wobei natürlich, Ja gut, die FDP ist ja eigentlich so die Partei des liberalen Mittelstands. Mhm. Also die Partei des
Aber da sind halt viele Arbeiter mittlerweile angekommen. Das
genau,
ist ja das
Interessante. Genau, das wollte ich sagen. Interessant. Also wirklich, ich finde, wir leben durchaus in einem interessanten.
Ja.
Also
ja.
Manchmal sind die Zeiten sehr anstrengend, aber spannend. Also es war vor 20 Jahren was nicht so spannend, muss ich mal sagen. Wie sich so die Prioritäten verschoben haben. So, und gerade mit AfD, ja gut, ich würde mal sagen, so, ich habe das AfD-Wahlprogramm jetzt ehrlich gesagt nie gelesen. Ich kenne deren Wirtschaftsposition nicht. Aber wenn die Linken immer sagen, es ist neoliberal, dann weiß ich ungefähr, für was die stehen. Mhm. Also Steuersenkung, Entlastung des Mittelstands und so weiter. Das sind jetzt Positionen, die ich jetzt, sage ich mal, nicht ganz falsch finde. Und das finde ich nämlich noch interessanter, dass dann die AfD auch anscheinend sehr relativ beliebt ist. Ich denke gerade im Osten, weil sie da noch im Gegensatz zur FDP verkörpern sie ja noch so diese ostdeutsche Identität, was so jahrelang immer die Linkspartei verkörpert hat, die aber auch abdankt mittlerweile. Das ist ja, die sind ja kurz vor der Spaltung.
Ja, das ist auch interessant, ja.
Genau, genau. Aber so verschiebt sich das halt.
Ja.
So.
Genau. Aber man muss natürlich sagen, also auch da gibt es natürlich Unterschiede. Ne? Es gibt auf der einen Seite natürlich die Industrie, wo die Leute gut verdienen, gerade Automobilindustrie und so weiter und so fort. Aber gerade Verdi ist ja nun mal im Dienstleistungssektor aufgestellt und da geht es ja wirklich noch um so Themen wie Mindestlohn und so. Das sind ja wirklich vielleicht noch klassisch linke Themen. Ne? Also ich glaube, Verdi hat damit noch am meisten zu tun tatsächlich. Aber wie gesagt, in der Automobilindustrie interessiert niemanden der Mindestlohn, weil da niemand mehr für den, also beim Item nicht für den Mindestlohn arbeitet. So, ne? Und das ist ganz interessant, wie sehr auch da die Arbeiterschaft oder was man früher mal als Arbeiterschaft bezeichnet hat, einfach gespalten ist. Ne? Also auch rein ökonomisch einfach.
Ja, Mindestlohn ist auch so ein geiles Schlagwort. Ey. Ich fand das natürlich früher, als ich so meine ganzen Jobs als Selbstständiger, 4 Jobs gemacht habe, gerade die Kneipenjob, da habe ich da viel gearbeitet, auch ganz okay verdient. Aber da war ich natürlich immer pro Mindestlohn. Mhm. Ich finde an sich, also auch da ist wieder die Frage, das ist mir erst später bewusst geworden, naja, wenn der Mindestlohn erhoben wird und du hast dann halt so einen kleinen Bug bei einem kleinen Kneipier, der halt seine Kneipe macht, wo mit ihm selbst und 4 Angestellten, so wie es bei uns halt war, oder 5 oder so waren wir, glaube ich, wenn halt der Mindestlohn angehoben wird, ja gut, das geht dann halt zu Lasten der Verbraucher, also der Konsumenten natürlich, ist ja klar, also wenn irgendwann das Bier dann halt so teuer ist, dass sich das halt eben der Studenten können sich das wahrscheinlich immer leisten, aber wenn halt irgendwann, wir hatten immer so einen Fußballstammtisch und die Jungs, das waren alles so Malocha-Typen, okay, die werden auch genug Geld haben, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und das ist so ein bisschen dieses, naja, das war mir natürlich früher nicht bewusst, das Geld muss ja irgendwo herkommen. So. Und dann ist natürlich die einfachste, machst du halt dann, ja gut, musst halt alles teurer machen, was wiederum irgendwann dafür sorgt, dass halt Kunden dann wegbleiben.
Wobei man ja eben sagen muss, oder worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist ja, dass das tatsächlich noch so ein klassisch linkes Thema ist, was ja auch
von der Verdi noch
behandelt und gefordert wird, ne, dass der halt immer weiter erhöht wird. Da kann man auch sagen, das sind auch so klassische Brot- und Butter-Themen, die auch von den Gewerkschaften am 1. Mai wahrscheinlich noch vorgetragen werden.
Ja, aber der Mindestlohn ist doch mittlerweile auch, der steigt doch jedes Jahr. Wie hoch ist der mittlerweile? 14, 15 Euro oder was?
Ja, ich glaube.
Oder 12,50 oder so.
Ja, irgendwie sowas.
Der ist doch schon, also das ist richtig viel. Davon, also wird, früher habe ich für 6,80 die Stunde gearbeitet oder für 5er war ich mal, weil es bei Sky egal
da gibt es auch schon wieder vor 15 Jahren Forderung, dass der steigt. Und na gut, ich meine, das ist ja auch eine interessante Zeit jetzt mit der ganzen Inflation. Ne?
Ja.
Also sieht man ja auch bei der Bahn, da gibt es jetzt ja auch die Streiks und wie die Forderung, ich glaube, die haben 12% Lohnerhöhung gefordert tatsächlich. Das ist schon happig. Und die Bahn hat 10 geboten, aber das war dann eben nicht genug, ne? Und deswegen wird er ja bald noch weiter gestreikt. Also da gibt es halt noch wirklich so echte Lohnkämpfe und Arbeiterkämpfe, also zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, um diese klassischen linken Themen, ne? Die gibt's halt auch noch. Aber vielleicht war der 1. Mai in der Hinsicht immer schon zwiegespalten, ne? Also wirklich zwischen DGB und Verdi auf der einen Seite. Schön Bratwurst essen und.
Genau. Aber das würde mich nämlich direkt zum nächsten Thema kommen, weil natürlich ist so früher, in der Linken haben wir natürlich immer so neidisch die Arbeitskämpfe so in Spanien, Italien oder Frankreich natürlich gemacht. Das ist ja immer noch so teil. Also Frankreich ist ja, wenn Generalstreik ist, ist es wirklich Generalstreik. Und wenn da jetzt gerade diese Rentenreform von Macron, ich habe mich jetzt zu wenig damit beschäftigt, um da jetzt eine abschließende Meinung dazu zu haben, aber okay, also die Protestformen sind ein bisschen anders. Da wird auch gerne mal halb Paris zerkloppt und angezündet. Das fand ich natürlich mal geil früher. Ich würde sogar eigentlich sagen, naja, gut, wenn ihr sowas schon macht, wenn Arbeitskämpfe, dann muss das vielleicht, also das ist ja auch, Gelbwestenproteste war ein gutes Beispiel, die fand ich jetzt per se nicht falsch, die Proteste. Da gab es diverse Forderungen, die ich nachvollziehbar fand, weil sich das ja unter allem auch gegen Macrons gegen die Dieselpreiserhöhung gerichtet hat. Und das ist natürlich für eine Mutti, die irgendwie mit 3 Kindern irgendwie außerhalb Paris lebt, weil sich das Leben in Paris nicht mehr leisten kann und dann halt auf ihr Auto, auf ihren Schrottdiesel angewiesen ist. Mit 3 Kindern, damit du mir jeden Tag nach Paris fahren kannst zum Arbeiten, für die ist das halt ein Horror, wenn halt da er dann kommt mit irgendwelchen Luxus-Öko-Problemchen.
Ja.
Und deswegen fand ich das, diesen Aspekt der Proteste schon nachvollziehbar. Und wenn das halt militant noch umgesetzt wird, dann sorgt es in Frankreich auf jeden Fall eher dafür, dass es wieder zurückgenommen wird. Wie gesagt, Rennreform, weiß nicht, hast du da gerade einen Einblick drin, wie das da gerade aussieht?
Naja, also die Franzosen, und das ist ja schon fast ein Meme, da macht man sich ja schon fast weltweit drüber lustig, haben halt...
Ja, das, wie sie im Café sitzen, Kaffee trinken.
Haben halt ein sehr niedriges...
Und hinten brennt alles.
Ja, genau. Nee, ja, das auch, aber auch dieses Renteneintrittsalter, ne? Das ist ja wirklich sehr niedrig. Ja,
64 ist das, ne, glaube ich?
Nicht sogar 62,
und er wollte jetzt auf 64 erhöhen, genau.
So, und da muss man natürlich sagen, naja, auch in Frankreich hast du eine alternde Bevölkerung, auch die, da ist es nicht ganz so schlimm wie hier oder in anderen Ländern, aber auch die haben große demografische Probleme in Zukunft oder werden noch größere Probleme haben. Und ja, also es gibt nur die Möglichkeit, entweder die Rentenbeiträge zu erhöhen oder die Leute länger arbeiten zu lassen, so, ne? Und irgendwas muss halt gemacht werden, weil sonst bricht das Rentensystem halt zusammen. Das ist ja sowieso ein Ponzi-Scheme in gewisser Hinsicht, wenn du so ein klassisches umlagefinanziertes System hast, das funktioniert halt so lange, wie die Leute genug Kinder haben, so, ne? Und es nicht genug, also nicht zu viele alte Leute gibt, so. Das hat halt im Kaiserreich funktioniert, wo es ja auch dann ersonnen worden ist in den 1890er Jahren. Da hast du aber auch eine richtige Alterspyramide gehabt, wo wirklich unten viele waren und oben wenige. Und heute ist es ja fast genau andersrum. In der gesamten westlichen Welt, also nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland ist es besonders schlimm, so. Wenn du so eine Situation hast, dann kannst du halt das Rentensystem nicht so weiterführen wie gehabt und da muss halt irgendwas passieren. Von daher, ich kann das verstehen, dass die Leute keinen Bock haben, länger zu arbeiten, aber irgendwas muss halt passieren so da, ne? Um dieses System zu ändern.
Aber das ist wieder dieses Einbahnstraßendenken. So, ja. Das ist halt wie, ja gut, wie ja, gut, also wie du es halt, irgendwas muss passieren. Wobei dann kommt natürlich, in Deutschland ist es dann immer sehr beliebt, dann auf die Idee zu kommen, durch Migration dann halt diese zunehmende Veralterung zu stoppen. Nur, ja, also an sich jetzt gar nicht die schlechteste Idee, aber gut, man sollte sich, naja, egal. Das können wir hinter der Paywall nochmal ausführlicher machen, wie das so aussieht in manchen westlichen Ländern, Deutschland, England, auch Frankreich. Genau, aber irgendwas muss halt passieren. Ich wollte eigentlich nur sagen, diese Protestkultur in Frankreich ist halt anders als in Deutschland. In Deutschland ist halt 1. Mai immer, gut, ja, wie gesagt, irgendwie
Bratwurstessen.
Bratwurstessen und Sozialpartnerschaft, wie im Prinzip ist das natürlich eigentlich, wenn man sich das anguckt, wie halt irgendwelche, damals war es immer Michael Sommer, der DGB-Boss, der so mit den Industriebonzen, Konzernbonzen dann Shake Hands macht und dann, ja, ich habe was ganz Tolles für euch ausgehandelt und jetzt gib erstmal einen Pappbecher mit Bier und eine Bratwurst und jetzt haben wir für soziale Gerechtigkeit gekämpft. Das ist natürlich auch sehr deutsch und auch sehr lächerlich.
Ja.
Kann ich auch sagen, diese Sozialpartnerschaft ist ja irgendwas, in Deutschland soziale Proteste von unten sozusagen, das ist ja was eigentlich fast gar nicht denkbar ist. Auch wilde Streiks zum Beispiel, hat in Deutschland keine große Tradition. Dadurch, dass die Sozialgesetze durch Bismarck eingeführt wurden, also von oben, und man muss es auch immer wieder betonen, auch die Nazis waren, punkto Sozialgesetze für die deutsche Volksgemeinschaft, waren die sehr, sehr fortschrittlich. Gott, das wird wohl hoffentlich richtig verstanden, wie ich es meine. Aber das ist natürlich, da haben die natürlich sehr viel durchaus linke Forderungen auch umgesetzt, praktiziert, halt eben, wie gesagt, nur für die Arier halt. Aber es ist ja
den 1. Mai auch, ne?
Der 1. Mai ist 1933 durch die Nazis
als Feiertag.
Tag der nationalen Arbeit.
Erklärt worden, ja.
Genau. Und deswegen ist halt so dieses, na gut, natürlich, wir haben einen Tag später die Gewerkschaft zerschlagen, aber es waren ja auch, also nicht wenige Arbeiter und vor allem auch Mittelstand und so, haben ja auch mit den Nazis gar kein Problem gehabt. Deswegen ist Sozialprotest in Deutschland halt eh immer so ein Geschmäckle. Ich glaube, es gibt so diesen warum sind in Deutschland zum Beispiel immer so die großen Protestbewegungen waren immer sowas wie gegen Anti-AKW, Stadtbahn West, so Klimawandel jetzt, oder halt, keine Ahnung, was es da noch alles gab, Hausbesetzungen in den 80ern. Das ist aber alles, das hat ja nichts mit sozialen Forderungen zu tun. Das ist ja alles irgendwie, was ist das ja, so, Luxusprobleme halt. First World Problems, die da halt angegangen werden.
Ja, das ist ein interessantes Thema. Da könnte man jetzt nochmal tiefer einsteigen oder vielleicht später nochmal oder ein anderes Mal tiefer einsteigen, wie so diese Sozialstruktur tatsächlich sich in Deutschland von anderen Ländern unterscheidet, auch was so Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnisse angeht. Das ist ein ganz eigenes Thema für sich, aber ist auf jeden Fall auch spannend, ja.
Ja, genau. Aber das hat schon in Deutschland hat schon eine klassische Tradition. So. Und da ist es halt in anderen Ländern, wo das halt erkämpft werden musste, ist das halt ein bisschen anders. So. Also das so als Kontrast. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerade in anderen Ländern aussieht am 1. Mai, aber auf jeden Fall nicht so wie hier.
Genau, aber es ist ja auf jeden Fall, zumindest in der westlichen Welt, ein nahezu universal begangener Feiertag, oder?
Ja, ist ja tatsächlich, ich muss es tatsächlich nochmal recherchieren. Ich wusste es immer so im Hinterkopf noch, ja, es war damals die 1. Mai 1886. Mehrtägiger Streit in Chicago.
Ja.
Oh Mann, alle tragen sie noch ihre OP-Masken und FFP2-Masken. Ja. Natürlich wegen Corona natürlich. Ich finde es sehr gut, dass der Schutz vor dieser gefährlichen Krankheit in Hamburg noch sehr, sehr ernst genommen wird. Hab tatsächlich auch schon in Hamburg, auch in der S-Bahn vorhin wieder ein oder anderen noch mit Maske gesehen. Das wird hier noch ein bisschen ernster genommen als im wilden
tatsächlich,
Osten.
Tatsächlich, ja.
Naja, auf jeden Fall, genau, ursprünglich rührt das daher, dass es halt diese Hey-Market-Krawalle gab und auch Bombenanschlag, der nie ganz aufgeklärt wurde. Genau, und seitdem ist es eigentlich, ist es halt der traditionelle Kampftag der Arbeiterklasse. Mhm. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es weltweit ein Feiertag ist, aber ja, wir sind gleich noch verabredet zum Essen, deswegen machen wir gleich Schluss. Es wird eine kurze Folge, tut mir leid, sorry, aber wir wollten uns ja Mittwoch nochmal treffen.
Ja.
Für Patreon. Da müssen mehr Zeit, auch privat bei dir, nicht im Schanzenpark, wo ständig Leute langlaufen. Aber da wollten wir uns eigentlich mal so ein bisschen angucken, so der Westen generell, ne? Auch der 1. Mai ist ja auch etwas, was irgendwie vielleicht, das ist was genuin Westliches, weil USA, 1886, der 1. Mai wurde nicht in der Sowjetunion zum Feiertag erklärt, zum ersten Mal, sondern halt auch im Westen. Also wäre vielleicht eine Überleitung zum Zustand des Westens. Was war der Westen mal? Hatten wir auch schon im Januar. Und das finde ich nämlich sehr, sehr interessant oder weiß ich nicht. Das können wir gerne mal vertiefen.
Ja, genau. Wir gucken mal, ne, was uns so einfällt. Aber das wird bestimmt spannend und interessant und
genau.
Auf jeden Fall hörenswert.
Genau. Also alles, was wir jetzt so oder vieles, was wir jetzt angeschnitten haben, hört ihr dann hinter der Paywall. Ja. Ich würde sagen, damit machen wir Feierabend, Fred.
Alles klar.
Ich könnte mich auch jetzt was essen und Bier trinken, muss ich sagen. Und mir das Spektakel noch ein bisschen
anschauen. Ich glaube, es ist dann der Zeit dafür.
Genau. Also Fred, danke dir.
Ja.
Für diesen.
Ich danke dir.
Kleinen
und dann
Input zum 1. Mai, ne? Wenn's der Remus genosse.
Auf jeden Fall, ne?
Also.
Bis dann, ne?
Bis dann.